Das Buch Nehemia handelt nicht nur davon, wie die Mauern aufgebaut werden, sondern es handelt auch davon, wie andere Missstände beseitigt werden. Das liegt eben auch daran, weil Nehemia ein Bild ist für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der bei uns eben nicht nur außen aufbauen muss, sondern auch wieder innen aufbauen muss, was da kaputt gegangen ist. Und wir haben es beim letzten Mal gehabt, dass innen wieder aufgebaut werden musste. Und zwar nicht Häuser, sondern dass es darum ging, zu vergeben. Und ganz besonders krass dadurch, dass die Leute, die doch eigentlich schon freigekauft worden sind, dass die wieder in die Sklaverei verkauft worden sind. Das machen wir sehr oft, indem wir anderen Leuten nicht vergeben. Und am Ende ist es sogar so, haben wir eben beim letzten Mal gehabt, dass diejenigen, die nicht vergeben wollen, dass die sehr starke Konsequenzen davon zu tragen haben. Welche genau, das dürft ihr euch nochmal nachlesen oder nachhören. Jetzt spricht Nehemia von sich selbst, was ja eigentlich, also wenn man sich diesen Text anguckt, könnte man denken, aha, du möchtest also deine Lorbeeren einheimsen. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Er sagt hier vielmehr, ich habe mich so und so verhalten. Und zwar nicht, weil ich mich selber dadurch bereichern wollte, sondern weil es mir um das Volk ging. Weil es mir darum geht, dass es den Leuten gut geht. Nehemia hätte ja eigentlich es nicht nötig gehabt, dorthin zu gehen. Er hat in allen Reichtümern gelebt, die es für ihn gab, als Mundschenk des Königs. So wie es Gott selber ja nicht nötig hatte, zu uns auf die Welt zu kommen. Aber er ist trotzdem gekommen. Er hat komplett alles abgelegt. Erstmal Gott, der Sohn. Und hat gesagt, ich verlasse den Himmel und gehe zu den Menschen. Und gehe sogar so weit, dass ich den Tod am Kreuz sterbe. Und dann hat Jesus gesagt, wenn ich von euch gehe, dann kommt der Tröster zu euch. Der Heilige Geist ist gekommen, hat eben auch den Himmel verlassen. Zumindest in einer gewissen Weise. Denn durch den Heiligen Geist sind auch wir im Himmel. Aber er ist bei uns und er benimmt sich auf einmal so, dass, also wie es gar nicht nötig wäre. Beziehungsweise er benimmt sich so, wie man es eigentlich von Gott nicht denken würde. Denn Gott tritt auf den Plan und was erwartet man? Alles muss vor ihm niederfallen. Alles muss ihm gehorchen und das stimmt ja auch auf eine gewisse Weise, aber wir sehen jetzt gleich in den Versen, Nehemia macht's anders, weil der Heilige Geist eine bestimmte Aufgabe hat. So, bevor ich da jetzt noch weiter rede, gehen wir direkt in den Text. Wir sind in Kapitel 5 ab Vers 14. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein, im Lande Juda, nämlich vom 20. Jahr an bis in das 32. Jahr des Königs Artaxasta, das sind 12 Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. 12 Jahre lang. Das ist eine ganz schöne Menge. 12 Jahre lang sagt er, ich brauche das Geld nicht. 12 ist in der Bibel die Zahl der Herrschaft. Wir haben das allererste Mal an einer wichtigen Stelle, dass die Zahl 12, oder das allererste Mal allgemein, die Zahl 12, in 1. Mose 13. 12 Jahre lang ist das südliche Kanaan beherrscht von einem König weit draußen. Und im 13. Jahr rebellieren dann die Könige von Sodom, Gomorra und die anderen Könige. 12 Jahre lang sind sie beherrscht, im 13. Jahr wird rebelliert. Nehemia ist nun hier 12 Jahre. Die 12 findet sich ja auch nochmal bei den 12 Stämmen Israels. die 12 Stämme, weil Gott durch diese 12 Stämme sein Volk in diese Welt gebracht hat. Und interessanterweise hat Jesus dann ja 12 Apostel gewählt. Einer davon ist ja abgesprungen, Judas, der hat Jesus verraten. Aber direkt danach, nach der Himmelfahrt und allem, hat Petrus gesagt, jetzt braucht er jemanden neuen. Und hat dadurch dann, er hat dann einen Vers genommen, der für uns total aus dem Zusammenhang gerissen scheint. Also könnt ihr euch gerne mal da nachlesen in Apostelgeschichte 1 und er zitiert aus diesem Psalm. Und wenn man diesen Psalm im Kontext liest, denkt man sich, was hat das jetzt damit zu tun? Aber irgendwie an dem Punkt sagt Petrus, da hat der Heilige Geist jetzt gesprochen und nimmt einen Vers aus dem Kontext heraus, der für die Situation passt. Und an dem Punkt bin ich tatsächlich auch nicht so wie viele in evangelikalen Kreisen, ich nenne es gerne Peter-Bashing, die dann auf Petrus herumdreschen und sagen, das war falsch. Also es wird dann ja gesagt, okay, wir berufen jetzt 2 Leute oder wir suchen 2 Leute raus, die die Kriterien haben, er war die ganze Zeit bei uns, hat Jesu Wirken und seine Auferstehung gesehen und jetzt wird geguckt, wer ist es denn? Sie legen Gott diese 2 vor und losen und es wird dann Matthias. Und es gibt Leute, die sagen, diese Sache war ein Fehler. Man hätte darauf warten sollen, dass der Heilige Geist wirkt und dann jemanden ruft und das sei dann Paulus gewesen. Einer der Gründe, dass es Matthias nicht gewesen sein soll oder gewesen sein darf, ist, dass wir von Matthias nie wieder was im Neuen Testament hören. Da kann man sagen, ja, gut, ich höre auch nie wieder was von Matthäus, außer dass er halt das Evangelium geschrieben hat, aber ansonsten wird von ihm nichts mehr erwähnt. Ich höre nichts mehr von Judas, und zwar nicht dem Iskariot. Ich höre nichts mehr von Jakobus, also ich höre von dem Herrn, vom Herrenbruder Jakobus, ich höre vom Zebedaiden Jakobus, aber ich höre nichts vom Jakobus, dem Sohn des Alphaeus. Dass nichts erwähnt wird von denen, ist jetzt nicht die Tatsache. Es ist für mich vielmehr so, es waren diese 12, besonders für Israel, und Paulus als 13. dazu für die Heiden. 12 für Israel und einer für die Heiden. Das war dann Paulus später. Das ist diese Zahl 12, die Zahl 12, in der Gott besonders wirkt in dieser Welt. Wie eben auch der Heilige Geist besonders durch die 12 Apostel gewirkt hat in Israel selbst. Und dann natürlich durch andere auch, also gerade in der Apostelgeschichte werden noch andere Leute Apostel genannt, aber sie sind nicht Teil der 12. Und das ist dann auch nochmal... Apostel bedeutet übersetzt der Gesandte. Man kann es eben vom Lateinischen her dann auch nehmen, der Missionar. Das ist derjenige, den Gott in die Welt sendet. Und ich finde es da nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen den 12, die tatsächlich von Jesus ganz besonders ausgewählt worden sind und Judas wurde durch Matthias ersetzt. Und dann kommen noch andere dazu, die auch ein Apostelamt haben, aber nicht das ganz autoritäre Apostelamt, mit der einen Ausnahme Paulus, der tatsächlich so stark gewirkt hat, dass wir eben einen Großteil des Neuen Testaments von ihm haben. Nun, Nehemia, kommen wir wieder zurück zum Text, sagt, in seinen 12 Jahren, die er weg war, hat er verzichtet, also ich sage es nochmal, wie es hier heißt, ich verzichtete für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. Was spricht das für uns vom Heiligen Geist? Jesus sagt in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern, dass der Heilige Geist nicht von sich selber reden wird. Sondern wovon redet er? Er redet von Jesus. Das, was der Heilige Geist zu tun hat, ist, die Leute daran zu erinnern, wer Jesus ist. Die Leute daran zu erinnern, was Jesus getan hat. Die Leute zu erinnern, was hat Jesus euch eigentlich gelehrt. Und zwar nicht nur, dass es in den Kopf kommt, sondern vom Kopf auch in die Hand. Es bringt einem Tischler wenig, wenn er seinem Schüler beibringt, wie man Holz bearbeitet, aber der Schüler hat es nur im Kopf. Nee, das muss auch in den Händen sein. Dafür ist der Heilige Geist da. Der Heilige Geist ist nicht dafür da, dass wir nur über ihn reden. Es gibt Zeiten, da soll man es tun, wenn man gerade in der Bibel zum Beispiel da dran ist. Und wie wir bei Nehemia sehen, als Bild für den Heiligen Geist, natürlich reden wir dann auch über den Heiligen Geist. Oder wenn wir jetzt auch gerade in Johannes 14 oder 16 wären, wo es um den Tröster geht, natürlich ginge es dann um den Heiligen Geist, weil Jesus ihn zum Thema macht. Aber es soll nicht, wenn der Heilige Geist wirkt, besonders um ihn gehen. Schon an Punkten, wir gucken, was ist da, sondern der Heilige Geist bringt seinen kompletten Fokus darauf, Jesus zu verherrlichen. Und Jesu Fokus durch den Heiligen Geist ist es gewesen, den Vater zu verherrlichen. Also, dort, wo der Heilige Geist wirkt, da geht es vor allem um Jesus. Wenn eine Erweckung stattfindet in der Gemeinde und wenn Leute drumherum zum Glauben kommen, dann wird schon klar, der Heilige Geist wirkt. Aber das wird vor allem dadurch klar, dass die Leute Jesus die Ehrerbietung bringen. Nehemia verzichtet auf seine Einkünfte. Der Heilige Geist verzichtet darauf, dass er explizit angebetet wird. Wir haben es tatsächlich in einem der drei großen Glaubensbekenntnisse aus der alten Kirche, im Nicäno-Konstantinopolitanum, jetzt habe ich es bestimmt vermasselt, wie ich es gesagt habe, aber also Nicänum ist die Vorstufe und dann war es noch in Konstantinopel, dass man noch sich mehr um den Heiligen Geist gekümmert hat. Und da heißt es dann, dass der Heilige Geist natürlich auch mit angebetet und verehrt wird. Und das haben wir gerade in der evangelischen Kirche, besonders in lutherischen, wo es dann immer wieder heißt, bei Jesus, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst oder auch lebst und verehrt wirst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, der Heilige Geist ist Gott. Aber er wirkt nicht so auf dieser Welt, dass wir unseren Fokus komplett auf ihn wenden. Warum? Weil der Heilige Geist dafür da ist, den Sohn zu verherrlichen. Weil es dem Vater wichtig ist, nur in Jesus Christus und in dem, was er für dich getan hat, hast du das Heil. Der Name Jesu steht über allem, nicht der Name Heiliger Geist. Und natürlich können wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir den Heiligen Geist komplett unter den Teppich kehren und sagen, ja, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Nee, auch das nicht. Wir dürfen immer wieder darum bitten, komm, Heiliger Geist. Auch wenn er eigentlich schon da ist, aber dass wir nochmal ganz neu sagen, ich will, dass ich deine Gegenwart habe. Ich will, dass ich mir bewusst bin, dass du hier bist, dass Jesus bei mir ist, durch den Heiligen Geist. Und dass ich dadurch Jesus und den Vater anbeten kann. In Wahrheit und im Geist. Wo der Heilige Geist wirkt, da verzichtet er für sich darauf, dass er angebetet wird und großartig verherrlicht. Was bedeutet, ich verzichtete für mich und meine Brüder, diejenigen, die mit dem Heiligen Geist zusammenwirken. Also, irgendwie haben wir das als Christen, egal wo wir sind, egal in welcher Konfession und Denomination, wir machen gerne einen Kult um irgendwelche geistlichen Führer. Gerade hier im Schwäbischen gibt es so bestimmte Familien, Chefbuch zum Beispiel. Wenn der Name fällt, es ist natürlich auch nett, wenn man sieht, was Gott durch bestimmte Leute aus dieser Familie getan hat. Und das Interessante ist, gerade diejenigen, die zuerst aus dieser Sippschaft kommen und durch die Gott gewirkt hat, die werden sagen, hallo, es geht hier nicht darum, dass ich groß auf dem Podest gestellt werde, sondern es geht darum, dass ihr zu Jesus geht. kommt bei uns irgendwie ständig raus. Und wenn Gott durch irgendjemanden wieder neu was angefangen hat, dann ist meistens diese Person, die sagt, nee, um mich geht's hier gar nicht, es geht darum, dass Jesus wirkt. Und die anderen Leute sagen dann immer wieder, ja, aber er hat durch dich gewirkt, was ja auch stimmt. Und so ein bisschen darf man dann auch sagen, klar, Gott hat durch mich gewirkt und das dürft ihr anerkennen. Aber er hat durch mich gewirkt, der ich ein dreckiger, verdorbener Sünder bin, der ich nur durch Jesu Blut gerecht gemacht worden bin. Und genau das, was er durch mich gewirkt hat, das kann er auch durch euch wirken. Also nur so sollen wir Leute groß machen, dass wir sagen, guck mal, was Gott durch diesen Menschen gemacht hat. Wir dürfen sagen, guck mal, dieser Mensch war tatsächlich bereit, im Glauben auf alles Mögliche zu verzichten und hat dadurch aber im Glauben Dinge erlebt mit Gott. Dann sollen wir aber nicht dabei stehen bleiben, dass wir nur auf diesen Menschen gucken, sondern sagen, ich gucke auf den Gott dahinter. Wenn ich gucke auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, gucke ich natürlich darauf, wer ist dieser Gott? Ich gucke natürlich auch darauf, wer ist Abraham, wer ist Isaak, wer ist Jakob? Was hat Gott mit diesen Leuten gemacht? Wie hat er sie benutzt? Aber auch, wo haben sie Fehler gehabt und wie hat Gott sie trotzdem benutzt? Es geht im Endeffekt immer um den Gott, der am Ende sagt, ich bin bei dir. Das sagt er zu Mose in dem ganzen Zusammenhang, wo er eben sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann sagt er später zu Josua, wie ich mit Mose gewesen bin, bin ich auch mit dir? Oder will ich mit dir sein? Und es kommt an allen möglichen Stellen wieder, der Herr ist bei euch. Er ist mit euch. Er kämpft mit euch. Und schließlich sagt Jesus selber, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das, was von ihm gesagt wurde, er ist Immanuel, Gott mit uns. Durch den Heiligen Geist ist Jesus bei uns und er verzichtet eben auf seine Einkünfte. Nehemia hat hier eine besondere Begründung, die kommt jetzt in Vers 15, denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes willen. Wieder etliches, was dabei ist, die vor ihm gekommen sind. Wir gehen jetzt mal zurück auf Jesus, der ja eins ist mit dem Heiligen Geist als der Sohn. Jesus sagt von sich selber, die, die vor mir gekommen sind, die waren Diebe. Die haben nichts Gutes gemacht. Und dann gucken wir jetzt in die Apostelgeschichte. Die Apostel haben das Evangelium verkündet und sind mehrfach dafür verhaftet worden, sind mehrfach vor den Hohen Rat gestellt worden. Und irgendwann, also nachdem sie mehrfach davor sind, in Kapitel 5, und Petrus diesen berühmten Satz sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, obwohl er weiß, das ist die Autorität, die Gott in diese Welt gestellt hat, aber da, wo sie gegen Gott gehen, natürlich gehorche ich nicht den Leuten, sondern Gott. So natürlich es halt geht. Und dann werden sie rausgeschickt und Gamaliel, das ist übrigens der Lehrer des Paulus, steht auf und lässt Revue passieren und erzählt ein paar Leute auf, die aufgestanden sind als falsche Messiasse. Die gesagt haben, ich bin jemand. Und viele Leute sind ihnen nachgefolgt, aber auf unterschiedliche Weise ist das Volk dann in die Irre geführt worden. Und Jesus sagt, diese Leute, die vor mir gewesen sind, die haben das Volk belastet. Dadurch, dass sie Schläge kassieren mussten. Und dann auch tatsächlich die Leute, die nach Jesus wiedergekommen sind, die haben das Volk dann noch mehr in die Irre geführt und tatsächlich unter Bar Kochba, das war 135 nach Christus, da ist es dann so weit gegangen, dass nicht nur der Tempel schon früher zerstört worden war, sondern dass jetzt auch noch alles kaputt gemacht wurde. Jerusalem wurde richtig den Boden platt gemacht. Man hat es umbenannt in Aelia Capitolina. Man hat das Land Juda umbenannt in Palästina, zu Deutsch Philisterland, also nach den Erzfeinden Israels. Und das hat man dann beibehalten. Also nicht nur die Leute vor Jesus, sondern auch nach Jesus haben das Volk belastet. Nehemia sagt, die vor mir gekommen sind, die haben sich sehr ungerecht dem Volk gegenüber verhalten. Wahrscheinlich, weil sie nicht aus dem Volk waren, kann man aber nicht genau sagen. Macht korrumpiert. Und da, wo ich selber an der Macht bin, da muss ich tierisch aufpassen, dass ich nicht selber in die gleiche Falle tappe. Sie hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. 40 Silberstücke sind 40 Tageslöhne. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, auf das ganze Land ist das natürlich noch relativ wenig, wenn man guckt, wie viele Leute da waren, aber muss man jetzt mal überlegen. Jeder muss sich so viel absparen, dass am Ende da 40 Silberstücke zusammenkommen. Und der hat sich wahrscheinlich in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und obendrein sind dann noch die Leute der vorigen Statthalter ebenso gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Und Nehemia nennt den Grund, warum die das gemacht haben und er nicht. Er sagt, ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Was ist die Furcht Gottes? Da kommen wir noch mal viel stärker drauf, wenn wir in die Sprüche kommen. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis oder der Anfang der Weisheit. Warum? Wenn ich mich vor Gott fürchte, haben wir auch schon ein paar Mal jetzt gehabt bei Nehemia, wenn ich mich vor Gott fürchte, brauche ich mich vor niemand anderem mehr fürchten, weil ich weiß, das, was Gott mir letztlich antun kann, das ist mehr als alles, was mir Menschen antun können. Wenn ich weiß, ich bin lieber bei Gott auf der Seite, bevor ich irgendwas falsch mache. Also kann tatsächlich so eine Angst sein vor Strafe, die schon mal hilft. Und dann aber tatsächlich auch zu sagen, ich liebe Gott so sehr, dass ich mich davor fürchte, ihm weh zu tun. Dadurch, dass ich anderen weh tue. Ich fürchte mich so sehr davor, dass ich Gott etwas antue, durch mein eigenes Tun. Und die Furcht Gottes, die bringt mich dazu, auch andere Menschen gut zu behandeln. Furcht Gottes und Liebe zu Gott sind Teil der gleichen Medaille. Denn Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott zu lieben heißt auch Gott zu fürchten. Gehört ganz eng zusammen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, deswegen weiß ich das jetzt nicht viel weiter aus. Und Nehemia sagt, weil er Gott fürchtet, darum behandelt er das Volk ordentlich. Es gibt geistliche Leiter, die schröpfen die Gemeinde. Und das mitunter auf eine Art und Weise, dass die Leute meinen, sie seien gut behandelt worden. Es gibt Leute, die sagen, sie sind nicht in einem ordentlichen Gottesdienst gewesen, wenn sie nicht gut angeschrien wurden. Und das heißt nicht unbedingt einfach bloß, dass es ein feuriger Prediger war, sondern dass ganz oft dann nochmal die Sünde rausgezeigt wird und so weiter. Es ist wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, diese und jene Dinge sind Sünde. Wir können es aber auch überstrapazieren. Das ist das, was dann passiert, wenn wir nicht die Gottesfurcht haben. Wenn ich nämlich nur bei den anderen die Sünde aufzeige, aber nicht bei mir selbst, dann ist das ein großes Zeichen dafür, dass ich keine Gottesfurcht habe. Wenn ich weiß, ich muss Gott fürchten, dass er mich selber eigentlich richten müsste, es aber nicht in Jesus getan hat, oder also dadurch, dass Jesus gestorben ist, dadurch, dass Jesus gestorben ist, hat er Jesus gerichtet und nicht mich. So muss ich es formulieren. Dadurch, dass ich das begreife und sehe, so stark ist die Sünde in dieses Leben gekommen und so stark muss ich Gott eigentlich fürchten, weil mein eigenes Leben hat die ganze Sünde, da Da kann ich den Leuten die Sünde aufzeigen, aber in der Liebe Gottes. Und dann muss ich nichts von ihnen verlangen, was ich nicht selber von mir verlange. Wo ich sage, ich brauche selber von euch, dass ihr Buße tut, aber nicht von mir selber verlange. Wo ich mitunter auch sage, ihr habt jetzt gefälligst euren Beitrag für diese Gemeinde zu leisten, gerade auch finanziell, aber ich selber nehme mich nicht mit rein. Da wird es wieder ein Problem. Das Problem hat Gott schon früher erkannt. Jetzt bin ich gerade selber nicht sicher, es müsste tatsächlich auch 3. Mose sein, könnte aber auch 4. Mose sein, geht es um den 10. Und da geht es tatsächlich darum, dass nicht nur das Volk den Leviten und Priestern den 10. geben soll, sondern auch die Leviten und Priester sollen den 10. geben. Der 10. gilt für jeden. Dass ich von dem, was Gott mir gibt, die ersten 10% abgebe. Und es ist wichtig, dass ich die ersten 10% abgebe, weil ich dann sage, ich vertraue Gott damit, dass er mir mehr gibt. Dadurch zeige ich auch, dass ich Gott fürchte. Dadurch zeige ich, dass ich diesen Respekt vor ihm habe und sage, dir gehören die ersten 10% und damit deiner Gemeinde. Und wo ich das mache, da geht es ganz anders zu. Noch eine Sache, die die Leute dazu bringt, dass sie sich gewalttätig den anderen gegenüber verhalten, steht in Lukas 12. Da redet Jesus davon, dass die Leute, die meinen, Jesus käme nicht bald wieder, dass die sich ihren Mitbrüdern gegenüber anders verhalten. Er sagt, der böse Knecht ist nicht partout der, der sagt, Jesus kommt gar nicht wieder, sondern derjenige, der sagt, das dauert noch lang. Der böse Knecht ist derjenige, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht wieder. Und dann wird er lässig mit seinem Leben. Er schlägt seine Mitknechte. Schlagen geht auch verbal. Indem ich gegen die Leute austeile, gerade auch wenn ich meine, meine eigene Meinung durchzusetzen oder durchsetzen zu müssen, muss ich auch immer wieder gucken, dass ich das nicht zu sehr mache, sondern dass ich Gottes Wort sage und bei meiner Meinung dann extra dazu sage, das ist meine Meinung. Wo ich mit Jesu Wiederkunft nicht bald rechne. Nicht nur, dass er zu meinen Lebzeiten wiederkommt, sondern dass er eigentlich in den nächsten 5 Minuten wiederkommen könnte. Da benehme ich mich so, dass ich die anderen schröpfe. Weil dann habe ich nicht diese Gottesfurcht. Dann habe ich nicht diese Einstellung, wie Kinder sie haben, wenn sie wissen, Mama und Papa können jederzeit wiederkommen, dann ist das Haus nämlich aufgeräumt. Und wenn sie sagen, das dauert noch Stunden und sie spielen und das ganze Haus ist chaotisch und dann kommen Mama und Papa in 5 Minuten wieder und sagen, oh. Also all das spielt mit rein in diese Furcht Gottes, die dazu führt, dass ich die anderen gut behandle und dass ich mich selber zurücknehme. Auch deswegen, weil ich weiß, wenn ich mich nicht zurücknehme, dann stehe ich ganz vorne in der Reihe und habe das als allererstes zu spüren, was Gott mir gibt. An bösen Dingen, also an, beziehungsweise, Moment, anders. Ich habe die Konsequenz zu spüren, wenn ich mich vorne in die erste Reihe stelle und sage, ich bin das Nonplusultra, guckt auf mich und nicht guckt auf Jesus. Und wenn dann Angriffe kommen, dann treffen sie mich auf alle Fälle als Ersten. Der Pastor wird gerne als Erstes getroffen, weil er natürlich auch vorne steht. Aber es trifft ihn dann anders, wenn er sagt, es geht um Jesus, als wenn er sagt, ich bin hier das Werkzeug Gottes und nur ich. Und wenn dann Angriffe kommen, dann haut sie ihn um. So, Nehemia redet weiter von dem, was er tut. Vers 16. Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Acker. Und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Der Heilige Geist hat eine bestimmte Aufgabe. Und er sagt nicht, ich mache jetzt dies und das und jenes noch dazu, weil ein Acker ist ja eigentlich nicht verkehrt. Aber sagt, ich habe hier eine Aufgabe. Der Heilige Geist könnte sich darin verlieren, dass er nur Zeichen und Wunder tut. Diese Zeichen und Wunder würden dann aber nicht hinweisen auf Jesus. Er könnte sich darauf, also er könnte irgendwie sagen, ja, und jetzt sollen die Leute halt nur Bibel lesen, aber es zeigt sich nicht im Alltag. Oder er sagt eben, nur ein frommes Leben, aber das fromme Leben, wie zeigt sich das? Wie soll sich das eigentlich zeigen, dass die Leute gar nicht wissen, was in der Bibel steht? Er sagt, ich habe meine Aufgabe. Diese Aufgabe ist, an der Mauer zu bauen. Und natürlich, wir haben schon an manchen Stellen gesehen, er steht eigentlich eher dabei und überwacht es, aber das ist ja auch wichtig. Andererseits, er arbeitet mit. Er guckt, wo braucht es Leute, wo müssen die Steine hin? Und das macht der Heilige Geist. Das macht er auch hier jetzt beim Bibelabend. Wenn ich das Wort austeile, dann gibt der Heilige Geist jedem, der hier ist, und auch jedem, der später die Aufnahme hört, die Worte mit, die er braucht. Weil er weiß, du brauchst dies und das und jenes. Da baue ich bei dir auf. Da gehe ich nicht irgendwo anders hin und mache mir ein schönes Leben, sondern ich baue da dran. Und auch die anderen Leute, die mit ihm da sind, sollen nicht einfach bloß sich um sich selber kümmern, um ihren eigenen Acker, sondern sie sollen sagen, ich bin an der Mauer. Das ist natürlich auch ein Risiko, wenn man sich das jetzt vorstellt. Nehemia verzichtet zum einen auf seine Einkünfte, zum anderen sagt er, ich habe keinen Acker. Also er holt sich nichts vom Volk, aber er sagt auch nicht, ich hole mir hier, also ich erwirtschafte mir mein eigenes. Paulus hat es tatsächlich so gemacht, er hat, wenn er das Evangelium verkündet hat, entweder noch selber als Zeltmacher gearbeitet, oder wenn dann Spenden von woanders kamen, hat er sich ganz aufs Evangelium konzentrieren können. Aber diese Spenden, die hat er nicht eingetrieben. Zumindest nicht so, dass er solche Bettelbriefe geschrieben hätte. Er sagt tatsächlich den Korinthern, ich habe andere Gemeinden beraubt. Aber damit meint er nicht, dass er kriminell geworden wäre. Er sagt bloß einfach, andere Gemeinden haben Geld gegeben dafür, dass ihr das Evangelium kriegen konntet und ich von euch keinen Pfennig nehmen musste. Auch wenn es Pfennige damals nicht gab, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und auch seine eigenen Leute. Also Paulus ist eben hier als Diener des Heiligen Geistes und sagt, ich habe keinen eigenen Acker, auch wenn ich an manchen Stellen als Zeltmacher arbeite, was auch immer wieder gut ist, wenn auch ein Missionar ein handwerkliches Beruf hat, weil er dann sich selber noch versorgen kann. Aber auf der anderen Seite zu sagen, ich lenke mich nicht ab durch eine andere Arbeit, sondern zu sagen, ich konzentriere mich alleine darauf und vertraue dann darauf, dass Gott mich versorgt. Zum Beispiel dadurch, dass die Gemeinde ordentlich den Zehnten gibt. Nicht dadurch, dass sie gezwungen werden, sondern weil sie aus freien Stücken sagen, und ich gebe jetzt. Nehemia lebt hier ein richtiges Glaubensleben. Er verlässt sich darauf, ich habe keinen eigenen Acker, ich habe keine Einkünfte vom König. Ich habe nur das, was Gott mir zukommen lässt. Aber weil das Volk sieht, dass er sich darum kümmert, kümmern sie sich auch um ihn. Dürfen wir auch nochmal wissen, Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Da redet er vor allem um Kleidung und um Essen. Er meint aber auch noch alles andere dazu. Vers 17, dazu waren von den Juden, nämlich den Ratsherren, 150 an meinem Tisch, auch die, die zu uns kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. Moment, an meinem Tisch, das heißt, er hat schon noch irgendwie Leute bedient oder haben sich die Leute gesagt, wir sind die Ratsherren und wir bedienen dich. Kann man hier nicht draus sehen. Aber wahrscheinlich beides. Das sehen wir in der Apostelgeschichte nämlich. Gerade in den Anfangsjahren, da ist dann Barnabas, der aus Kreta kommt und hat dort ein Stück Land und das verkauft er. Und gibt dieses Geld den Aposteln, damit sie das Geld dann an die anderen verteilen. Und natürlich haben die Apostel davon auch mitleben können, aber auch die anderen haben davon leben können. Und dann waren tatsächlich noch mehr Leute, wer etwas hatte und es nicht gebraucht hat, der hat es verkauft und das Geld kam dann der Gemeinde zugute. Wurde dann ausgenutzt von Hananias und Sapphira und die haben dann dafür mit ihrem Leben bezahlen dürfen. Gott versorgt auf ganz merkwürdige Weise, nämlich dadurch, dass ich von dem, was ich habe, abgebe. Und dadurch haben alle anderen genug. Diese 150 Ratsherren, die haben alle von dem, was sie hatten, gegeben und saßen mit ihm am Tisch und haben dadurch aber selber wieder empfangen. Da, wo ich abgebe, selbst von dem, wo ich sage, ich habe eigentlich nichts, da merke ich, dass ich wieder bedient werde. Das heißt nicht unbedingt, dass ich immer mich an allem beteiligen muss. Ich darf auch einfach mal kommen und mich bedienen lassen. Aber andererseits, dass ich nicht einfach nur als Konsument komme, sondern dass ich sage, da, wo ich dienen kann, da gebe ich auch gern. Und dann darf ich feststellen, Gott versorgt. Ich komme nicht nur als derjenige, der austeilt, ich komme nicht nur als derjenige, der nimmt, aber zusammen funktioniert's. Und es sind nicht nur diese 50 jüdischen Ratsherren, sondern auch Leute von anderswoher. Das ist auch nochmal interessant. Es kommt nicht nur aus dem Volk Gottes selber, sondern es kommt von außerhalb. Gott versorgt sein Volk auf eine Weise, wie wir es nicht für möglich halten, dass er von woanders her die Dinge herbringt. Dass er von woanders her die Sachen bringt, die wir brauchen. Dass auf einmal in der Gemeinde neue Stühle gebraucht werden und man sich sagt, oh, wie sollen wir das jetzt machen? Bringt jeder seinen eigenen Stuhl mit und auf einmal gibt es einen Spender aus der Welt, der sagt, hier, ich habe Stühle abzugeben. Und die Gemeinde sagt, ja, wir nehmen es. Wunderbar, brauchen wir. Das macht der Heilige Geist auch. Wir kommen in Vers 18. Und dafür brauchte man täglich einen Stier und 6 auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für 10 Tage eine bestimmte Menge Wein. Also, es ist schon einiges, was man hier für die 150 Ratsherren plus Nehemia, plus seine Leute, plus die anderen Leute aus anderen Völkern, was man für die gebraucht hat. Einen Stier täglich. Der Stier ist ein Opfertier, der davon spricht, dass alles niedergetrampelt wird, abgeschafft wird. Weil später in Hebräer 9, Vers 27 heißt, Jesus hat durch seinen Tod die Sünde ein und für alle Mal abgeschafft. Jeden Tag brauche ich aufs Neue, macht mir der Heilige Geist auch aufs Neue bewusst, wenn ich mich darauf einlasse, deine Sünde ist vergeben. 6 auserlesene Schafe, 6 ist die Zahl der Welt, 6 ist die Zahl des Menschen. Weil wer ist Jesus? Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Für jeden Tag in dieser Welt nimmt er die Sünde weg. Man könnte jetzt sagen, ja, Moment mal, die Woche hat 7 Tage. Jesus nimmt jeden Tag die ganze Sünde weg. Hier geht es täglich darum. Nicht pro Woche 6 Schafe, sondern jeden Tag 6 Schafe. Jeden Tag hat Jesus wieder neu die Sünde abgeschafft durch sein Opfer damals auf Golgatha. Jeden Tag nimmt er hinweg die Sünde der Welt. Und für 10 Tage eine bestimmte Menge Wein. 10 ist die Zahl des Gesetzes, die Zahl der Vorschrift und dafür ist der Wein da. Wein spricht von Freude in der Bibel. Warum? Weil wir uns freuen dürfen an dem Gesetz des Herrn. Derjenige, der nicht sitzt, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn. An seiner Weisung, an seiner Wegweisung. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und dessen Blätter verwelken nicht, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. wo ich meine Lust habe am Gesetz des Herrn, an seinem Wort, wo ich sage, ich lese da drin, ich sinne darüber nach Tag und Nacht, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mein Leben? Und vor allem gucke ich auch immer wieder drauf, wie finde ich Jesu Kreuz und Auferstehung da drin? Und was bedeutet das für mein Leben? Da werde ich merken, meine Frucht kommt zu ihrer eigenen Zeit und meine Blätter verwelken nicht. Ich bleibe dran, auch wenn ich durch eine Durststrecke gehe. Aber am Ende bleiben meine Blätter doch grün. Da geht nichts kaputt. Und dann sagt Nehemiah noch weiter, das ist auch noch weiter in Vers 18, dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, also nochmal das, was vorneweg dran lag, denn der Dienst lag schon schwer genug auf dem Volk. Gott weiß, dass das Leben als Christ nicht einfach ist. Natürlich kann man sagen, und dafür bin ich auch total, dass man sagt, du denkst, das Christ als Leben ist nicht leicht, versuch mal kein Christ zu sein, also ohne Jesus durch dieses Leben zu gehen. Aber wir haben extra Dinge, die uns als Christen auf den Weg kommen. Die Verfolgung. Die Verfolgung, die sich auch allein durch Spott zeigen kann. Damit haben wir zu tun. Das ist schon schwer genug. Und dann braucht es nicht noch mehr an religiösen Vorschriften. Da braucht es nicht noch mehr an irgendwelchen Dingen, die Gott von uns extra fordern müsste. Er fordert einfach bloß die Liebe zu sich und zu den Mitmenschen. Das reicht. Mehr wird nicht gefordert. Und jetzt sagt Nehemia in Vers 19, gedenke mein Gott zu meinem Besten und alles, was ich für dies Volk getan habe. Ist Nehemia doch nicht eigennützig, nicht uneigennützig, meine ich, wenn er hier sagt, Gott gedenke meiner. Doch natürlich ist er uneigennützig. Uneigennützig in der Welt, aber man darf tatsächlich im Himmelreich eigennützig sein. Ich darf sagen, ich kann einfordern, was Gott mir gibt. Ich darf einfordern, was mir in Jesus Christus zusteht. Und da, wo ich auf meine eigene Ehre verzichte, da darf ich einfordern von Gott, was mir zusteht, dass er mich versorgt. Das macht Nehemia hier. Er sagt, ich verzichte auf alles und dann gedenke meiner. Gedenken bedeutet in der Bibel nicht nur dran denken, also Gott guckt und sieht und gedenkt, erinnert sich dran, was hat dieser Mensch getan und dann handelt Gott entsprechend. Dass Nehemia sich hier voll und ganz auf Gott verlässt und sagt, du gedenkst meiner, du versorgst mich auch. Warum? Weil ich nicht mein eigenes Wohl suche, sondern das deiner Gemeinde. Nicht, dass ich nicht auch schon versorgt werde dadurch, dass ich anderen Gutes tue. Also gerade geistig wird man dadurch versorgt, wenn man das Wort weitergibt. Ich sage immer wieder gern, ich mache das hier aus Eigennutz, dass ich diese Bibelabende mache, weil es mir selber gut tut. Und dann darf ich aber auch wissen, das, was ich anderen weitergebe, das darf ich für mich auch in Anspruch nehmen. Und darf deswegen sagen, weil ich dies für Gott tue und meine Zeit dafür aufopfere, anderen das Wort Gottes weiterzugeben, darum darf ich auch zu Gott sagen, gedenke mein, und gib mir das, was ich brauche. Und guck, was ich für dieses Volk getan habe, selbst wenn sie es vielleicht gar nicht wertschätzen und alles Mögliche. Aber dass ich wissen darf, vor Gott gilt es. Jesus sagt seinen Jüngern später einmal, wenn euch auch jemand auch nur ein Glas Wasser gegeben hat, darum, dass ihr meine Jünger seid, wird es diesen Menschen vergolten werden. Also dort, wo ich mich selbstlos für das Reich Gottes einsetze und sei es nur ein Glas Wasser, da wird es mir nicht unvergolten bleiben. Und das darf ich am Ende auch einfordern. Ich darf sagen, guck mal, ich habe mich hier eingesetzt, obwohl ich mich eigentlich für mich selber hätte einsetzen können. Und da muss ich nicht Schuldgefühle haben, dass der Teufel mir einreden könnte, aha, du bist ein Christ, du willst so fromm sein, aber am Ende sagst du dann doch selber, ich will, ich will, ich will, dürfen wir. Es ist eine falsche Demut zu sagen, ich nehme nichts. Aber es ist auch eine falsche Demut zu, es ist Hochmut, dann zu sagen, ich will nur für mich. Sondern, weil Jesus alles für mich gegeben hat, weil der Heilige Geist selber nichts für sich will, darum kann auch ich als jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, der für Jesus lebt, für mich selber erstmal nichts in Anspruch nehmen, sondern an andere geben und darf dafür dann aber von Gott erwarten und auch einfordern, dass er mir gibt, was ich brauche. Das klingt widersprüchlich, wenn man es nur so am Rande hört. Aber je mehr man hineingeht, desto mehr merkt man, ja, das stimmt. Und das dürfen wir auch erleben. Da, wo wir wie Nehemia als Bild für den Heiligen Geist so uneigennützig sind, da dürfen wir in unserem eigenen Leben erfahren, das zahlt sich aus. Und das dürfen wir tatsächlich einfordern. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns an dem hier zeigst, wie wir uneigennützig sein dürfen und trotzdem geistlich eigennützig. Dass wir sagen dürfen, ich verzichte und dürfen trotzdem einfordern von dir, weil wir wissen, dass du versorgst. Und dass du mehr gibst, als wir denken können. Dass du mehr tun kannst, als wir bitten und verstehen durch deine Kraft, die in uns lebt. Schenk du uns das immer wieder neu und dass wir uns auch jeden Tag aufs Neue wieder einlassen. In deinem heiligen Namen. Amen.